Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen. Jetzt sage ich guten Tag, mein eigenes Intro versemmelt. Ich bin der Manu, ihr hört Insert Moin, zumindest den Namen des Podcasts habe ich noch korrekt hinbekommen und meinen eigenen Namen, sehr schön. Da bin ich doch sehr gespannt, ob ich den Namen unseres heutigen Gastes hinbekomme. Oh Gott, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt und bei mir, der Grund für diese Verwirrung ist der wunderbar bärtige Dom von der GamePro. Guten Morgen, Dom.
Guten Morgen, ich bin der Grund für die Verwirrung, was soll das denn jetzt heißen?
Ja, weil ich mich so auf diese Kuschelstunde jetzt mit dir hier gefreut habe. Den ganzen Tag bereite ich mich da schon drauf vor,
ja,
hier eine intime Atmosphäre mit dir aufzubauen in diesem Podcast, weil wir doch heute so ein kriegerisches Thema haben. Dachte ich, können wir am Anfang vielleicht ein bisschen Liebe und Harmonie verströmen.
Ja, damit das so bleibt, gebe ich direkt mal einen Handicap-Hinweis. Die letzte Nacht war bei mir leider ein bisschen zu lang. Deswegen bin ich hier nur mit verminderter Denkfähigkeit, aber das macht ja nichts, weil Manu kennt sich bei unserem Thema heute mindestens genauso so gut aus wie ich.
Ja, Pustekuchen. Ich bin der absolute Kacknu. Wir reden heute über For Honor. For Honor, für die Ehre, das große neue Spiel, eine komplett neue Marke aus dem Hause Ubisoft und ein von der Prämisse her sehr interessant klingendes Spiel, fand ich zumindest vor dem, als die Ankündigungen so kamen. Ein kriegerisches Spiel, der Name sagt ja schon For Honor, in dem Ninjas oder beziehungsweise Samurai-Krieger gegen Ritter im weitesten Sinne und Wikinger gegeneinander antreten müssen in drei Fraktionen und darüber entscheiden, wer die beste Kriegerklasse ist. Jetzt frage ich mich, oder habe ich mich im Vorfeld immer gefragt, wie kriegt man denn dieses Konstrukt storytechnisch erzählt? Aber ich glaube, das ist bei diesem Spiel, rückt es ein wenig in den Hintergrund, oder Dom?
Ja, das stimmt tatsächlich. In der Kampagne, die ja auch Teil des Spiels ist, war so ein bisschen untergegangen ist im Vorfeld, wird versucht, das zu erklären. Aber so richtig gelingt es dem Spiel nicht, finde ich irgendwie. Nee. Wir können ja direkt sagen, wie hat dir denn die Kampagne gefallen, Manu?
Naja, bevor wir dazu kommen, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Lass uns doch gleich mal grundsätzlich sagen. Also es ist ein, was ist das denn für eine Art von Spiel? Also es ist ein Third-Person-Schwert-Simulations-Multiplayer-Fokus-Game, oder?
Also ich glaube, den Entwicklern wäre es am liebsten, die haben mal droppen lassen, ne? Dass sie das Spiel intern Duella nennen, also irgendwie Duellspiel oder so. Aber in Wirklichkeit, ja, es ist sowas wie ein Fighting-Game eigentlich. Und die Grundidee von dem Spiel ist es, diesen Moment einzufangen, den man so aus diesen Historienfilmen zum Beispiel kennt, wenn eine riesige Schlacht am Toben ist und zwei super ausgebildete, ebenbürtige Krieger finden sich, ihre Augen quasi streifen sich in einem Chaos und dann nähern die sich einander und treten quasi zum Zweikampf an. Das ist so die Grundidee von diesem Spiel, um dass das Ganze herum aufgebaut wurde.
Genau, und das Clevere daran finde ich, dass es eben ein sehr duellbasiertes Spiel ist, also so diese One-gegen-One-Kämpfe, Mann gegen Mann oder beziehungsweise Mann gegen Frau auch, die stehen absolut im Vordergrund. Und es gibt halt noch so Schergen, die auf dem Schlachtfeld rumrennen, so dass man nie wie bei einem Fighting-Spiel so das Gefühl hat, man steht sich wirklich nur gegenüber und drumherum ist nur Kulisse oder Staffage, sondern man bekommt eigentlich auch sehr dieses, ich bin Teil einer größeren Schlacht und ich bin mitten auf dem Schlachtfeld und um mich herum tobt der Krieg. Aber trotzdem muss ich mich jetzt gerade auf mein Gegenüber konzentrieren, um genau zu antizipieren, welchen Schlag setzt er als nächstes. Aber gleichzeitig muss ich auch darauf achten, dass ich nicht irgendwie von der Seite angerempelt werde, vielleicht in eine Unterzahl gerate oder auch noch dann irgendwelche so Low-Level-Kämpfer irgendwie wegschlagen muss, weil die mich irgendwie auch noch attackieren. Und dieses Gefühl kommt schon sehr gut rüber. Also Fighting Game, hast du gesagt, von der Mechanik. Mhm. Wie bei Kampfspielen gibt's Schlagkombos und so weiter. Aber trotzdem immer dieses Gefühl zu haben, Teil eines großen, großen Kampfes zu sein.
Genau, und selbst im Duellmodus, zu dem wir nehmen ja schon ein bisschen was vorweg, aber den es ja auch gibt, wo vielleicht nur zwei gegeneinander antreten. Selbst da, finde ich, hat man so das Gefühl, dass die Schlacht irgendwie vorbei war und man quasi noch als letztes überlebt hat, weil überall liegen so Leichen rum von diesen Minions oder von diesen kleineren Soldaten und man hat wirklich so das Gefühl, wir sind jetzt quasi die beiden Letzten, die noch übrig sind und jetzt kommt es eben nochmal zu diesem letzten Duell und diese gesamte Inszenierung, die funktioniert so gut, aber eben auch, finde ich, weil sich das klugerweise auch aufs Gameplay überträgt, also du musst ja deinen Gegner quasi anlocken, also fixieren, damit du ihn angreifen kannst und wenn du das machst, wenn du dafür die Taste drückst, dann verengt sich so der Bildausschnitt, dann bekommt er so wie bei so einem Kinofilm oben und unten schwarze Balken und das zentriert quasi auch deinen Blick auf den Gegner. Also wirklich dieses Duell setzt sich auch in dem Gameplay fort und das finde ich so spannend.
Ja, und wir müssen noch ein bisschen mehr über das Gameplay sprechen, bevor wir über das Ganze drumherum sprechen, weil das wirklich so das Kernstück des Spiels ist. Ich war vor Release relativ gespannt, wie sich dieses Spiel anfühlen wird zu kämpfen, weil ja ich habe direkt davor, also wirklich direkt davor, quasi die Disc rausgenommen und dann For Honor reingelegt, als das Muster kam, habe ich Nioh gespielt, dieses japanische Kampfspiel von Team Ninja. Und auch dort, den Cast hatten wir ja letzte Woche, da war ich völlig hin und weg von diesem unglaublich vielfältigen Kampfsystem. Ja, also du hast dort jede Waffenklasse spielt sich komplett anders, ob du mit einem Speer spielst oder mit einer Katana. Und du hast dann auch je nach Gegner kannst du eben wechseln, so in die hohe, in die mittlere und in die tiefe Position und hast dort andere Schlagkombos, andere Schlaggeschwindigkeiten. Und das habe ich so ausführlich gelobt, auch in dem Podcast, und da sind sich ja auch alle einig, dass das Team Ninja wirklich gut gelungen ist, dass ich sehr gespannt darauf war, wie sich im Vergleich dazu For Honor anfühlt. Die Spiele kann man jetzt überhaupt nicht miteinander vergleichen, aber es steht halt einfach so der Schwertkampf im Vordergrund. Deswegen fand ich es interessant und ich wurde, so viel kann ich vorwegnehmen, jetzt von For Honor nicht enttäuscht. Also es fühlt sich nicht minderwertiger an oder so, dafür, dass es ja eher so ein bisschen so ein größerer Ubisoft-Titel ist und auch massenkompatibler ist als jetzt eher so vielleicht dieses Neo-Nischen-Titel-Ding. Das Kampfsystem ist unglaublich ausgefuchst bei For Honor und erfordert auch einiges an Einarbeitungszeit. Also es ist kein Arcade-Button-Masher.
Ja, ich finde das so spannend, dass du diesen Weg von über Nioh quasi dorthin gefunden hast. Bei mir ist der Hintergrund ein ganz anderer und zwar Jedi Knight 2, Jedi Outcast oder wie man es ja eigentlich sagen sollte, Jedi Outcast, dass ich vor 15 Jahren oder was gespielt habe und wer das nicht kennt, das ist quasi Jedi spielen im Star Wars Universum und im Multiplayer haben wir damals ganz, ganz viel so einen Duellmodus gespielt, also alle Machtkräfte deaktiviert und dann wirklich nur hingestellt und versucht mit diesen drei Lichtschwertkampfstilen, die es da damals gab, den Gegner zu besiegen. Und tatsächlich, ohne Witz, damals habe ich mir gedacht, wie geil es wäre, wenn man dieses Duell-Ding irgendwie, keine Ahnung, in so ein Fantasy oder in so ein Mittelalter-Setting reinpressen würde, was mir immer schon ein bisschen besser noch gefallen hat. Und dann halt wird dieses Spiel For Honor angekündigt und es ist halt genau das. Und da war ich so, so gespannt drauf, wie sich diese Duellmechanik dann wirklich anfühlt. Und ich fand unheimlich klug, wie sie das gelöst haben, weil im Grunde mussten die Entwickler den Schwertkampf den Duellkampf komplett neu konzipieren, weil in anderen Videospielen hattest du normalerweise in der Vergangenheit immer nur dieses Pirouetten drehen oder dass die Schläge sich kaum berühren oder dass es eine Pariertaste gibt und mehr Interaktion gibt's da zwischen zwei Waffen nicht. Also denk nur mal an Skyrim zum Beispiel. Und die haben tatsächlich einen guten Weg gefunden und ich weiß nicht, wie bekannt das ist, aber die Entwickler haben sich als Vorbild diesen Schaukampf aus dem Theater genommen, wo es tatsächlich 5 Zonen gibt, 5 Trefferzonen, mit denen die Schauspieler quasi auswendig lernen können, wohin sie schlagen sollen, und haben das System dann ein bisschen vereinfacht und auf 3 Trefferzonen verringert und darum dann quasi diese typischen Movesets aufgebaut. Und das funktioniert also für meinen Spielgeschmack unheimlich gut.
Ja. Wir sind ja sonst nicht so jetzt hier im Podcast welche, die reine Mechanik oder die Buttonbewegungen erklären, aber bei dem Spiel ist es schon ein bisschen notwendig, um sich das vorzustellen. Also diese 3 Zonen hast du schon angedeutet und ein Kampf läuft normalerweise eben auch sehr lungernd ab oder wie sagt man das, so lauernd. Also wenn man in einem Duell sich gegenübersteht, ich lungere darum, ja, während die anderen lauern. Bewegt mit dem Analogstick bewegt man quasi sein Stance, also sein seine Haltung so ein bisschen ähnlich wie bei Nioh in eine der drei Positionen. Also hier ist es halt so links, rechts und oben. Und je nach Charakter sieht es halt ein bisschen anders aus. Also manche heben dann, wenn du nach oben dich quasi deckst, dann hebt halt der eine irgendwie so sein Schild über den Kopf, der andere hat irgendwie sein zweihändiges Schwert irgendwie oben. Ist halt je nach Klasse auch unterschiedlich, da kommen wir gleich nochmal dazu. Und wenn du in der Richtung quasi bist, dann bist du in der Zone gesichert und kannst dort blocken, wenn da jemand schlägt, und in den anderen beiden bist du verletzlich. Und genauso gehst du auch in eine Richtung, wenn du dann eben schlagen möchtest, und hast dann eigentlich, in Anführungsstrichen, nur die Wahl zwischen einem leichten Schlag und einem harten Schlag. Das ist mal so das Basic Grundangriff und Verteidigungsset, oder? Habe ich was vergessen?
Nee, ganz genau das. Und wie du ja auch schon andeutest, darauf baut dann eine ganze komplexe Vielzahl an anderen Bewegungen auf. Beispielsweise kannst du die Blocks eben auflösen mit so einem sogenannten Guard Break, oder du kannst unblockable Angriffe machen, die zwar abgewehrt werden können, aber viel schwerer abzuwehren sind. Und so wird das alles komplex. Also je nachdem, wie viel du aus diesem System rausholen kannst, so viel Tiefe wirst du auch finden. Also das System ist nach oben hin ganz schön weit offen.
Genau, also du kommst mit diesem Grundset mit Angriff und Verteidigung, kommst du schon mal so ein bisschen zurecht. Mhm. Damit kannst du schon ein paar Kämpfe überstehen. Also gegen KI kommst du damit am Anfang klar. Wenn du dann gegen menschliche Gegner triffst, dann bist du wahnsinnig schnell auch K.O., wenn du nicht ein paar Special Moves deiner Klasse beherrschst. Und da erinnert das Spiel, du hast vorhin schon angedeutet, Fighting Games, also so Sachen wie Street Fighter, also so klassische 2D-Prügelspiele, die haben ja ein unglaublich ausgefeiltes Moveset auch so mit, hast du ja schon gesagt, mit so Block und Counter, Gegenschlag, Guardbreaker, also so diese ganze Welt, die findet sich hier jetzt in dieser Third-Person Kampfspiel wieder, aber eben halt nicht als 2D-Fighting-Game, sondern eben in einem großen Kriegskontext. Und es ist aber nicht, wie würdest du das vergleichen? Also ich finde, es ist nicht ganz so komplex wie jetzt so ein aktuelles Street Fighter-Spiel, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung, weil halt jede Kämpferklasse auch andere Moves und so besitzt, gell? Es ist jetzt
Also das stimmt tatsächlich, wenn man direkt mal diese Movesets öffnet und dann mal guckt, was kann so ein Krieger, dann ist das eigentlich gar nicht mal so viel. Also man ist da relativ schnell durch. Also es ist erstmal nicht vergleichbar mit einem Tekken zum Beispiel, wo du ja wirklich seitenlang da Bewegungen hast. Aber, und darüber bin ich auch jetzt in den letzten Tagen gestolpert, also ich spiele dieses Spiel wirklich viel, das kann ich schon verraten. Und auf Reddit gibt es ein Subreddit, das heißt Competitive for Honor. Und da sind halt wirklich die Leute, die das wirklich, also ernsthaft spielen. Und wenn du da immer eingetaucht bist, merkst du, dass das, was du im Spiel an Bedienungsanleitung findest, tatsächlich nur die Oberfläche ist. Beispielsweise habe ich jetzt ganz frisch gelernt, gibt es sowas wie Vortex-Bewegungen. Das bedeutet, dass du, wenn du die richtigen Bewegungsabfolgen machst, kannst du unendlich oft Kombos wiederholen. Und das ist im Grunde doof für denjenigen, der angegriffen wird, weil es unheimlich schwer ist, aus diesem Angriffsmanöver wieder rauszukommen. Also das geht fast schon so weit, dass man dieses Kampfsystem abused, würde man sagen. Also dass man gar nicht mehr so kämpft, wie man eigentlich kämpfen soll. Aber das System erlaubt es. Also man kann da tatsächlich einiges rausholen. Und ja, aber für den Anfang, finde ich, reicht erstmal das, was im Spiel zu finden ist. Und das ist ja auch schon mal eine ganze Menge.
Ja, aber das ist auch gleich ein Kritikpunkt an die Entwickler. Also Präsentation und so, das ist wirklich beeindruckend. Ich finde, es sieht auch unglaublich schön aus. Und die Movesets von den Charakteren und die Maps und so, das macht wahnsinnig Spaß, in dieser Welt da rum zu lungern und zu streunern und zu kämpfen. Aber die Heranführung an dieses Kampfsystem, die finde ich, ist nicht sonderlich gut gelungen. Also es gibt einerseits eben die Kampagne, die so ein bisschen wie bei Shootern so mehr oder weniger so ein bisschen tutorialartig aufgebaut ist. Du gehst durch die Story der drei Fraktionen, durch die Ritter, durch die Wikinger und durch die Samurai, und lernst dort quasi mehr oder weniger fast alle Klassen mal ganz oberflächlich kennen, kannst alle mal spielen, sehr vergleichbar mit so einer Call of Duty Kampagne und auch so von der Inszenierung. Das ist so eher zum Vergessen. Story ist so nebensächlich, man kapiert bis zum Ende eigentlich nicht, warum die jetzt alle miteinander Krieg haben. Wird so ein bisschen eine hanebüchige Erklärung für gesucht. Aber wie bei Call of Duty und Co., es ist toll inszeniert. Also die Fights und die Kämpfe, und dann hast du irgendwie auch mal so eine große Belagerungsmaschine, die du bewachen musst, oder du reitest auch mal mit dem Pferd durch den Wald und so. Also ganz ähnlich wie bei den großen Kampagnen, bist du nach 6 Stunden durch, also bei den großen Shooter-Kampagnen, bist du nach 4, 5, 6 Stunden bist du durch, und dann kannst du es auch vergessen und dann kannst du dich auf den Multiplayer konzentrieren. Also wer dieses Spiel nur als Singleplayer spielen möchte, der ist da, glaube ich, nicht gut bedient. die Kampagne ist wirklich nur dazu da, dir mal so eine kleine Einführung zu geben, meiner Meinung nach. Aber es hat mir noch nicht gereicht, diese Kampagne, um diese Kämpferklassen zu verstehen. Und da hätte ich mir gern ein bisschen mehr an die Hand nehmen gewünscht, um in diese Klassen reinzukommen. Also das ist alles in Textbausteinen und in irgendwelchen Untermenüs versteckt und so halbgare Videos. Das finde ich nicht sehr gelungen.
Krass. Also ich kann das tatsächlich gar nicht nachvollziehen, weil noch zu dieser Kampagne dazu, selbst wenn man direkt in den Multiplayer steigt, dann muss man ja auch quasi gegen den eigenen Fraktionsanführer kämpfen, um quasi zu beweisen, dass man die Grundmechaniken gelernt hat. Und ich finde, alleine das ist zum Beispiel eine echt tolle Idee, um nochmal abzuklopfen, ey, hast du wirklich alles verstanden, bevor du online gehst? Aber ich glaube, keine Ahnung, vielleicht hat das auch einfach mit dem, weiß ich nicht, wie man, also ich hatte damit tatsächlich kein Problem. Ich habe das echt relativ schnell verstanden und habe dann auch mich direkt reingefuchst in diese Anleitung, was man so mit den Kämpfern machen kann. Aber vielleicht ist das echt nur eine Frage des Spielgeschmacks irgendwie. Also dass das da...
Ja, ich bin jetzt auch nicht so, ich habe die Beta nicht gespielt von For Honor. Ich habe gedacht, ich warte jetzt auf die finale Version.
Ah, okay.
Und dann bin ich da direkt quasi ins kalte Wasser gesprungen, habe irgendwie 2-3 Teile der Kampagne gespielt, dachte, ich gehe mal in Multiplayer. Und dann kriegst du halt erstmal aufs Maul.
Okay, also diesen
Fraktionschef, den habe ich schon geschafft, diesen Fraktionschef. Ja. Aber ich wollte jetzt nicht erst mich durch die ganze Kampagne quälen, wenn ich denke, das Hauptspiel ist ja der Multiplayer.
Ja.
Und da im Multiplayer was zu lernen, das habe ich auch schon bei Battlefield oder so gemerkt. Das ist halt einfach schmerzhaft. Wenn du gegen Leute spielst, gerade zu Launch-Tagen in der ersten Woche, wenn alle schon mit ihrer Beta-Erfahrung kommen und alle schon hunderte von Match gespielt haben, du kriegst halt im wahrsten Sinne des Wortes bei dem Spiel so auf die Fresse, dass es ein bisschen frustrierend sein kann. Und dann war ich auch ein bisschen demotiviert, mir diese Tutorial-Videos anzugucken, weil du hast ja dann auch nicht so richtig die Möglichkeit zu üben. Also du müsstest dann eigentlich halt, das gibt's ja auch, im Multiplayer quasi gehen, aber halt gegen KI. Also diese ganzen Modi gegen KI spielen, das wäre jetzt auch so meine Empfehlung, weil da hast du ein bisschen mehr Luft, um Dinge auszuprobieren.
Aber das Krasse ist, tatsächlich den Kampf, da würde mich interessieren, wie du das siehst, den Kampf gegen die KI, den finde ich tatsächlich fordernder als gegen Menschen in vielen Fällen. Es ist auch innerhalb der Es ist auch so innerhalb der Community so ein bisschen so ein Running Gag, dass es eines der wenigen Spiele ist, wo man echt Angst hat, wenn ein Spieler online lief und ein Bot reinkommt, dass die echt gut sind, weil das große Problem ist oder der Vorteil von den Bots ist, denen ist egal, was du für Gedankenspiele versuchst, weil ein großer Teil der Online-Duelle ist eben so, du studierst, wie der Gegner angreift. Jeder hat so ein paar Vorlieben und jeder hat so ein paar Bewegungen, die er immer aufeinander folgen lässt. Und wenn du das durchschaut hast, damit kannst du eben spielen. Und ein Bot, das ist dem halt egal. Der zieht halt immer seine Sache durch. Und es ist wirklich krass. Ich habe wirklich oft Probleme gegen die KI, weil die einfach nicht drauf eingehen, wenn ich versuche, die halt automatisch irgendwie zu verwirren. Und das ist echt faszinierend. Also, ja.
Aber das ist auch das Coole an dem Spiel, dieses Zwischenmenschliche.
Ja, total.
Das ist ja, was der Duellcharakter eigentlich auch wecken soll. Und das finde ich, das gelingt dem Spiel auch in vielen Momenten, diese coole Duellier-Atmosphäre zu erzeugen. Ja. Also wir haben in den letzten Tagen auch öfter so 2 gegen 2 gespielt. Wir kommen gleich drauf, warum das ein cooler Modus ist. Wir 2 gegen 2 andere Menschen und da sind wirklich auch geile Momente entstanden, weil du natürlich klassisch Multiplayer, wenn dann der eine tot ist, kannst du beim anderen zuschauen und siehst dann so, okay, jetzt den Einschlag noch. Ja. Und dann kannst du halt richtig so diesen Spectator-Modus auch genießen, wenn du dann halt wirklich siehst, jetzt holt er links aus und Dom kullert weg und holt dann noch aus und das war schon sehr geil. Es gibt aber da auch genauso diese frustigen Momente. Also der Name For Honor, der ist, glaube ich, vielen Spielern wissen nicht so richtig, für was Honor eigentlich steht, übersetzt, um es mal so zu formulieren.
Ja, das ist tatsächlich so ein Ding. Also das Spiel setzt halt, also das Spiel funktioniert, sagen wir mal so, am besten, wenn wirklich die Leute sich an Regeln halten. Und die wichtigste Regel ist
ungeschriebene Regel.
Ja, genau. Aber. Die wichtigste, obwohl, dazu kommen wir gleich. Also die wichtigste Regel ist, wenn jemand mit jemand anderes kämpft, dann lass sie in Ruhe. Dann guck zu und greif nicht von der Seite ein, sondern die beiden haben jetzt ihren Moment gemeinsam. Und tatsächlich, viele Spieler natürlich nutzen dann diesen Überraschungsmoment und greifen dann doch ein und versuchen, sich so einen Vorteil zu verschaffen. Und auf Reddit, wenn man die Community so ein bisschen verfolgt, man sieht so oft Postings, dass Leute darum betteln. Bitte, bitte, Leute, habt doch etwas Ehre und versucht so zu spielen, dass es den anderen auch Spaß macht. Und ich finde das so fantastisch, so ein Begriff wie Ehre, der irgendwie im Jahr 2017 irgendwie fehl am Platz wirkt, dass der plötzlich wieder so zentral ist und die Leute wirklich sagen, Leute, versucht wirklich ehrenvoll zu kämpfen. Und ich muss sagen, ich hatte auch schon wirklich Matches, wo ich begeistert war, wenn ich irgendwie gerade, keine Ahnung, das Spiel hat gestartet und ich war abgelenkt, weil der Kater mir auf den Kopf gesprungen ist oder sowas und ich konnte mich nicht bewegen. Und der Gegner hat mich angegriffen und er merkt, ich wehre mich nicht. Und dann hat er sofort aufgehört und diese Sorry-Taste auf der Konsole gespammt, weil er halt scheinbar gemerkt hat, ich war noch nicht bereit und es tat ihm leid. Und solche Momente sind halt richtig toll und die entstehen auch. Aber gleichzeitig kann das natürlich enorm frustrierend sein, wenn du nur gegen Arschbacken spielst, die halt wirklich einfach nur jeden Vorteil für sich nutzen wollen. Das hatten wir ja auch mal, als wir zu zweit gespielt haben. Da waren ja auch solche dabei, die echt, also
das war ja, und dann so Teambagging danach.
Ja,
und
genau.
Ja, und eine Deutschlandflagge nachgebaut als Wappen. Sehr schön. Aber man muss natürlich auch fragen, die Spiele haben uns das natürlich auch in gewisser Weise antrainiert. Also dieses ehrenhafte Spielen im Sinne von, das ist ein 2 gegen 2. Wenn die einen in Unterzahl geraten, dann wartet ihr und stellt euch quasi an, um in Schlange zu kämpfen. Ja? Mhm. Also das meinst du ja mit ehrenhaft, dass wenn man im 2 gegen 2 spielt, der eine ist tot, dann der andere wartet und erst wenn der Partner verloren hat, dann ist er quasi dran und dann ist das nächste Duell dran. Ist es denn realistisch in einem Krieg? Also wäre das denn in einem echten Kampf zwischen zwei Samurai und was waren wir, Wikinger? Ein Wikinger stirbt, würden die Samurai warten. Spiele haben uns das ja auch so in gewisser Weise antrainiert, dass man Vorteile zu seiner Gunst auch nutzt und solche Situationen dann natürlich auch dazu dienen, den Krieg halt eher für seine Seite zu gewinnen und die Punkte einzukassieren, weil das Spiel verhindert das ja nicht, dass du in Überzahl gegen einen Kämpfer kämpfst.
Genau, vor allem in diesem Modus, über den wir noch, also den wir am Rande mal erwähnt haben, diesen Dominion-Modus, der ja quasi genau das ist mit den vielen kleinen Soldaten, die sich nicht wehren können.
Da also Dominion ist 3 Punkte auf der Karte, die halt erobert und für jede Sekunde, die du es hältst, kriegt dein Team Punkte.
Ja, genau.
Wie man das dann auch kennt.
Da passiert wirklich oft, dass man sich in den Rücken fällt, weil der gesamte Modus halt so bisschen chaotischer ausgelegt ist und einfach viel mehr Bewegung drin ist und auch nicht die Kills das Wichtigste sind, sondern diese Punkte, die erobert werden müssen. Aber ich finde im Duellmodus, in all den Spielen, die ich gespielt habe, so von meiner Einschätzung her, in den meisten Spielen wurde sich wirklich an diese Regeln gehalten, weil diese Inszenierung des Modus, dass du am Anfang beide Kämpfer mal kurz siehst und dann werden die so aufeinander zugeführt, irgendwie, ich weiß nicht, das appelliert irgendwie an irgendwas in uns, dass man sich dann denkt, okay, man verhält sich jetzt wirklich nach einem gewissen Kodex irgendwie, so doof es irgendwie klingt, aber irgendwas so klippt da in uns, dass das funktioniert.
Ja, ich meine, dieser Ehrenkodex kommt ja auch nicht von ungefähr. Also wenn man so Art of War oder solche, weißt du, so Sachen sich damit ein bisschen beschäftigt, es gibt ja schon auch so Ehrenkodexe zwischen Kriegern und bei den Samurai und so ist es ja auch, gehört sowas ja auch dazu. Von daher finde ich das bei dem Spiel ja auch nicht völlig, es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir in diesem Zweiermodus auch oft diese Situation erlebt haben, dass andere sich auch daran halten. Wir haben das ja nicht irgendwie in den Chat geschrieben oder so. Finde ich interessant aber auch, dass Ubisoft und das Entwicklungsstudio von For Honor das aber auch nicht verhindern. Also, dass es so offen gehalten ist, wie man damit umgeht. Und ich glaube, dass sie das auch mit Interesse beobachten, gerade in diesem Zweier-Duelliermodus, wie die Leute damit umgehen. Weil in dem Dominion, da gebe ich dir recht, oder auch im Deathmatch, da ist das pure Chaos und da hat auch die Atmosphäre nicht so viel Ehrenhaftes, weil es halt wirklich einfach ein wildes Gebäsche ist und überall und wow, ein Geschrei und neben dir kracht irgendwie noch was runter und da geht's ja wirklich um jede Sekunde, die dir dieser Punkt gehört, da jetzt irgendwie groß, da sind die Duelle ja auch nicht immer so, die erzeugen nicht so diese persönliche Atmosphäre, weil um dich herum halt auch einfach alles tobt und da gehört ja dann auch dieses Blocken an die Seite dazu, wenn du dann eben merkst, da kommt noch jemand. Da kann ich auch verstehen, dass man diese Vorteile auch für sich nutzt. Aber ich find's cool, dass es eben diese verschiedenen Spielmodi gibt, die das alles möglich machen.
Aber was ich auch super spannend finde, noch dazu, abseits dieses ganzen Codex-Gefasels quasi, dass man im harten Gameplay auch Spuren, finde ich, sieht, dass dieses klassische 1 gegen 1 so das Präferierte von den Entwicklern ist, weil zum einen hat kein einziger von den 12 Kämpfern irgendeine Combo, die im Zusammenspiel mit anderen Spielern funktioniert. Also es gibt quasi keine Ermutigung, dass man sich mit anderen zusammenspielt.
Ein Tech-Team.
Genau, richtig, sowas gibt's halt nicht. Und zum anderen, was ich auch ganz spannend finde, es gibt den sogenannten Rache-Modus oder den Rache-Status. Das bedeutet, wenn man viele Treffer einsteckt und von vielen Seiten angegriffen wird, dann lädt sich so eine so eine Leiste auf. Und wenn die voll ist, kann man den Rache-Modus aktivieren. Dann hat man für kurze Zeit so eine Art goldenes Schild um sich rum, kann stärker austeilen und kann mehr verkraften. Und das Spannende ist, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, auf der Gamescom 2016, gab es dieses Rache-Ding noch nicht. Also das war quasi etwas, was sie als Folge gemacht haben, weil viele Spieler quasi sich aufeinander gestürzt haben, vor allem im Dominion-Modus. Und dann haben sie gesagt, okay, wir wollen den überfallenen Spielern auch eine Chance geben und geben ihnen eben so ein bisschen diesen Rache-Status. So.
Nochmal so ein Boost quasi, genau, wenn man dann unfair angegriffen wird sozusagen.
Das fand ich ganz nett. Also das kostet natürlich so ein bisschen Immersion, aber ich finde, es ist eigentlich ein ganz wichtiges Tool, um diese Chancengleichheit aufrechtzuerhalten.
Ja, wobei ich diese Rache, das ist dann quasi nochmal so die Wut, die nochmal Testosteron freisetzt oder so, oder Endorphine oder so. Also könnte man das ja ein bisschen erklären, ja. Naja, dieser Realismus in dem Spiel, da müssen wir auch nochmal ein bisschen drüber reden. Ich finde, das fühlt sich schon sehr brachial alles an, und das ist ja eigentlich auch das Geile an For Honor, oder? Also mir macht es unglaublich Spaß, diese Kämpfe, so diese Geräusche, wenn so eine Axt irgendwie auf einem Schild einschlägt, das ist schon echt geil vertont und auch gut visualisiert. Es ist von der Optik her, also haben wir ja schon gesagt, so Atmosphäre und so, alles geil. Es traut sich nicht so richtig blutig zu sein manchmal, gell? Also es fliegen dann zwar, einerseits fliegen irgendwie auch Köpfe in so Kill-Moves, aber andererseits rammt dann auch wieder so ein Schwert von oben durch den Schädel bis zur Brust und dann steckt es da halt einfach so und da passiert dann nichts. Also ich finde, das Spiel ist sich manchmal so ein bisschen uneinig, wie brutal will es eigentlich sein, und die Moves sind von der Bewegung her sehr splatterig, aber nur manchmal fliegt irgendwie was weg und manchmal kippt halt einfach der Charakter oben. Da finde ich es immer ein bisschen uneinheitlich, wie das visualisiert ist.
Ja, also der Jason Funnenberg, der quasi der verantwortlich für das Spiel ist, der hat in einem Interview mal gesagt, dass sie das Spiel auf jeden Fall brutal machen wollten, aber sie wollten es eben so machen, wie sie sich die Kämpfe im Mittelalter zum Beispiel vorgestellt haben. Also es soll so eine harte, rohe Gewalt geben, aber sie wollen kein Splatter-Spiel. Das haben sie mal so gesagt. Und ich finde, also für meinen Geschmack haben sie das ziemlich gut getroffen. Also ich weiß, was du meinst, aber in den wichtigen Momenten, finde ich, fühlt sich's auch wirklich ganz schön hart an und finde ich, trifft für mich eine gute Balance zwischen Gewalt, die irgendwie Sinn ergibt und die widerspiegelt, also das widerspiegelt, was ich tue auf dem Bildschirm, und es ist nicht zu viel. Also das finde ich ganz gut gelungen tatsächlich.
Ja, ich finde auch so diese Wuchtigkeit, also ja, wenn man total. Dann so, wenn man so einen Gegner tritt und dann fängt der so richtig an zu stolpern und wackelt so nach hinten und so, aber dann liegt halt einer auf dem Boden, dann machst du einen Killmove und die Axt rammt halt wirklich einfach bis in den Boden rein durch den Brustkorb. Und da ist halt nix. Also das ist halt wie so ein Clipping-Fehler. Ja, das finde ich dann immer so ein bisschen komisch. Aber da bin ich vielleicht auch einfach zu blutrünstig.
Kann schon sein. Ich merke das schon. Da steckt irgendwas in dir drin. Ne?
Ja, ja. Also ich glaube, es ist klar rübergekommen, dass es der Multiplayer schon stark im Fokus steht. Ja. Du hast es jetzt sehr viel auch im Multiplayer gespielt. Wie geht's dir jetzt denn? Du hast viel die Beta gespielt.
Ja.
Mich ermüdet so ein reiner Multiplayer-Modus, ermüdet mich nach einer Weile immer. Ich bin auch niemand, der jetzt irgendwie in Call of Duty dann so lange spielt, bis er 1000 Perks und Dings und alles Mögliche und hier die Waffenskins und so noch freigeschaltet hat. Kannst du da ein bisschen zu erzählen? Weil so viel habe ich jetzt dann nicht gespielt, um da richtig so einen Eindruck zu bekommen, wie das im längerfristig funktioniert, ob das Bock macht.
Also das ist natürlich eine Geschmackssache. Also ich muss sagen, ich habe bisher jede Möglichkeit genutzt, wann dieses Spiel mal zur Verfügung stand. Also die technische Alpha, die Betas, Gamescom, also es ist halt genau mein Ding so quasi. Auch von der Thematik, das rennt echt offene Türen bei mir ein. Und ich muss sagen, es hookt mich auch ganz grundsätzlich, weil das Spiel wird den Leuten Spaß machen, die wirklich merken, wie sie selbst irgendwie bei etwas besser werden. Also die wirklich Zeit investieren, immer wieder neue Moves auszuprobieren und immer besser zu werden, Gegner zu lesen und auswendig zu lernen. Und was bei mir dann noch so einen zusätzlichen, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, Boost gibt, ist eben diese ganzen kosmetischen Dinge, die man sich freischalten kann. Also ich verstehe sehr, sehr gut, wenn Leute das kritisieren, und ich habe im Vorfeld auch viel gelesen dazu, dass das immer mal gesagt wurde, das ist so doof, weil man kauft das Spiel und hat trotzdem noch 2000 Sachen, die man nicht sofort haben kann. Aber das Wichtigste war für mich in dem Moment erstmal zu gucken, okay, sind diese Dinge, die man sich freischalten muss und die man sich ja auch auf Wunsch kaufen kann mit Echtgeld, sind die irgendwie spielentscheidend? Also bringen die einen Vorteil? Und die Antwort darauf ist zum Glück nein. Es ist tatsächlich so, dass
ganz minimal.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist tatsächlich so, dass verschiedene Schwerter, je nachdem, wie hoch dein Level ist, die haben tatsächlich Statuseigenschaften, aber Also wirklich, ich habe, also es gibt auch in diesem Competitive for Honor auch harte Zahlen. Diese Zahlen sind wirklich im einstelligen Bereich, was sich da verändert. Also diese Ausrüstungsgegenstände sind vor allem erstmal optische Ausschmückungen.
Mhm. Und ganz kurz noch dazu muss man ja sagen, im 2 gegen 2 zum Beispiel ist das Gear ja deaktiviert.
Tatsächlich, genau, ja.
Also da ist dann die Kosmetik wirklich nur entscheidend und die Stats sind dann überhaupt nicht relevant. Also das ist schon echt fair.
Genau, also da kann man wirklich nichts sagen. Und das motiviert mich halt auch total. Also immer so diesen nochmal ein Level aufzusteigen und einfach nur zu gucken, was ist so in der nächsten Box so drin, was ich da bekomme und wie sehen die Sachen aus. Und auch, ich bin auch so interessiert daran, aus diesem historischen Hintergrund, wie sage ich das? Also mir ist aufgefallen tatsächlich, dass je höher man im Level aufsteigt, desto unrealistischer werden die Rüstungen und die Waffen. Und das ist extrem spannend, weil sie fangen an, also diese Grundausrüstung von allen Charakteren sieht unheimlich realistisch aus. Selbst wenn man keine Ahnung vom Mittelalter und von daher im Japan hat, man hat das Gefühl, die sind ins Museum, haben das rausgeholt und den Leuten da quasi angezogen. Aber je weiter man kommt, desto tiefer schöpft dieses Spiel aus so High-Fantasy-Bilderwelten. Und ich finde das so spannend. Und alleine das treibt mich an, immer weiter zu spielen und zu gucken, wie so die nächste Stufe aussieht. Und also mich alleine auf diesem Gucken, was als nächstes kommt, motiviert mich unheimlich. Das Problem ist tatsächlich, und da kommen wir vielleicht zu dem, was noch mehr Leute interessieren könnte, das Endgame. Das hat momentan tatsächlich einige Schwächen.
Warte ganz kurz, bevor wir dazu kommen, zum Endgame. Ich wollte noch was sagen zu diesem Grundpaket. Also für das ist ja ein Vollpreisspiel, ist jetzt ja kein Free-to-Play oder so. Oder man muss ja auch diese Kämpfer nicht freischalten. Das finde ich auch immer bei Fighting-Games manchmal ein bisschen anstrengend, dass du nicht alle Kämpfer von Anfang an zur Verfügung hast. Und das ist ja hier gegeben. Also du hast drei Klassen, du hast die Samurais, die Ritter und die Wikinger und jeder davon, jede Klasse hat vier unterschiedliche Kämpfer, die du von Anfang an spielen kannst.
Ja, also du kannst dir die von Anfang an alle freischalten und
du musst sie so ein bisschen kaufen, also mit so Ingame-Punkten, aber das ist ja.
Das Ding ist tatsächlich, ich finde die Logik dahinter auch ziemlich schlüssig, weil die drei Krieger, die man da am Anfang schon gratis quasi hat, das ergibt durchaus Sinn, weil das sind die Krieger, die für jede der Fraktionen, das sind die Einsteigerfreundlichen. Und wenn man alles zur Verfügung hätte, direkt sofort, ich glaube, das wäre extrem überfordernd. Das würde diese Einstiegshürde wirklich erhöhen, weil man einfach nicht wüsste, mit was man anfangen soll und man sich dann gegebenenfalls den schwersten rauspickt. Und man muss außerdem sagen, dass diese 500 Stahl, was das kostet, wenn man alle Tutorials gespielt hat, kriegt man so viel Stahl, dass man sich auf einen Schlag die auch alle holen kann. Also
das ist wirklich mehr so eine Usability-Geschichte, da bin ich ganz bei dir. Aber das ist jetzt nicht irgendwie unfair oder so. Man muss da kein Echtgeld investieren, um sich alle Kämpfer
reinzuschauen. Das ist mir ganz wichtig, weil also ich bin der Erste, der schreit, wenn das so wäre, aber ich sehe ganz oft, dass Leute das einfach falsch wiedergeben und das ist natürlich auch nicht fair dem Spiel gegenüber.
Nee, und das, was ich eigentlich dann sagen wollte, also das sind 12 Kämpfer und die spielen sich aber wirklich auch komplett unterschiedlich. Ja. Also dieses Grundset, so mit Blocken schlagen, ist immer gleich. Aber selbst da gibt's so kleine, feine Unterschiede. Da ist dann irgendwie so eine gelenkige, eher so eine Diebin irgendwie dabei, die kann diese Verteidigung nicht halten. Da muss man dann immer aktiv drücken. Und dann ein Speerkämpfer steuert sich natürlich auch wieder ganz anders als so ein schwerer, was ist das, so ein Shugoki oder so? So ein ganz fetter Samurai, der irgendwie so eine Keule. Riesenkeule hat und echt auch irgendwie gefühlt 2 Minuten ausholt, bevor er zuschlägt, aber dann semmelt so richtig. Und dann auch wieder so ganz wendige Charaktere, so eine Walküre, die dann so einen Speer hat und irgendwie sehr agil dann auch wieder ist und. Ich finde, es ist unfassbar vielfältig von diesen Kämpfern und da kann man schon sehr viel Zeit damit verbringen, sich in diese Klassen einzugrooven. Und noch dazu kommt ja dazu, das, was du gesagt hast, das finde ich eigentlich das Reizvolle, den Gegner dann auch zu lesen. Also wenn du jetzt dann auch die Erfahrung hast mit diesen ganzen Klassen, bist du natürlich auch automatisch besser, dich gegen diese Klassen zu verteidigen, weil du einfach weißt, oh, das ist jetzt irgendwie der keine Ahnung, der Kensei, gegen den muss ich irgendwie aufpassen, der macht eher die und die Sachen, oder das ist jetzt eher irgendwie der Warlord, der kann irgendwie diesen Special Move, also wenn man das dann auch noch versteht, dann ist man so richtig tief drin und dann kann ich schon auch nachvollziehen, dass es einen sehr großen Reiz hat und das motiviert mich auch mehr, als jetzt irgendwie mich jetzt bei einem Shooter hochzuarbeiten, wo die Gegner halt im Endeffekt eigentlich immer gleich sind, so von den die tritt und dann sind sie halt weg. So, aber diese unterschiedlichen Movesets, das macht diesen Multiplayer wirklich interessant.
Und es ist so spannend. Jetzt habe ich mal die Gelegenheit, das zu sagen. Ich lese so oft, dass das geschrieben wird, das Spiel ist so ein Schere-Stein-Papier-Ding, aber das ist es eben überhaupt nicht, weil jeder Charakter hat gegen jeden Charakter die gleiche Chancen. Und was viel besser passt als Vergleich, und ich denke mir das jedes Mal, vor allem im Zweikampf, das sind eigentlich
Schere-Stein-Papier-Brunnen. Nein.
Das sind kleine Bosskämpfe, weil du lernst Movesets auswendig des Gegners und versuchst dann die Schwachstellen zu finden und dann versuchst du die auszunutzen. Und das ist eigentlich eins zu eins die Philosophie von Bosskämpfen in klassischen Videospielen. Und das trifft's halt so gut. Also du musst deine Stärken kennen und die des Gegners, aber auch die Schwächen. Und alleine das ist so, das macht so Spaß, weil das halt so durchdacht ist, dieses System. Das
ja, aber es macht halt nur Spaß, wenn du auch so gut bist wie der Gegner.
Ja, klar, natürlich.
Es ist so, also mich frustriert das Spiel momentan noch zu einem Großteil mehr, als dass es mir Spaß macht. Weil ich einfach merke, dass ich total zu wenig Zeit reingesteckt habe im Vergleich zu den Gegnern, die ich halt oft treffe, weil dieses Matchmaking, das ist halt einfach für die Katze. Also das ist so frustrierend, wenn du entweder kriegst du halt irgendwelche Idioten, die dann dich teabacken die ganze Zeit und unfair spielen, oder du bist halt dann irgendwie so gegen Prestige-Level XY, der, ich weiß nicht, wie das da heißt, also so nach dem Max-Level kriegst du halt noch so Reputationspunkte.
Genau.
Und dann hast du halt so gar keine Chance, weil du bist halt irgendwie dauernd gestunt und geblockt und dann macht er diesen Special Move und dann kenne ich die Klassen nicht und doch. Das ist wirklich, wirklich viel Hingabe, um in dieses Spiel reinzukommen.
Ich habe auch noch nicht so richtig verstanden, wie dieses Matchmaking eigentlich funktioniert, weil es gibt ja keinen quasi Manu-Fritsch-Level und dann nochmal für jeden deiner eigenen Helden ein Level, sondern jeder, also das Einzige, was du in Leveln und knallharten Zahlen hast, bezieht sich auf einzelne Helden, aber die wählst du ja quasi erst aus, nachdem du ein Spiel gefunden hast. Und deswegen, also ich habe auch mal bei Ubisoft nachgefragt, aber noch keine Antwort erhalten, weil ich einfach mal gerne erklärt bekommen möchte, was der da der Faktor ist. So. Was ich auch noch sagen wollte, was auch spannend ist und da auch so ein bisschen ein Fragezeichen in mir hervorruft, ist ja der Plan, dass sie alle 3 Monate wollen sie jetzt dieses Jahr hinüber. Ich bin auch langsam hinüber.
Du bist hinüber.
Die wollen quasi alle 3 Monate jetzt 2 neue Helden immer ins Spiel einführen.
What? Ja, ein bisschen wie bei Rainbow Six, oder wie?
Es ist ganz genau wie bei Rainbow Six, weil du kannst diese Spiele dir dann auch ganz normal, die Charaktere dir mit Stahl kaufen oder du spielst sie dir frei. Also das ist ganz normal, das ist alles super. Aber die Frage ist, wie ist das Balancing? Weil wenn du alle 3 Monate 2 neue Krieger, da musst du ganz schön als Entwicklerteam dran schuften, dass sich das nicht irgendwie aushebelt. So.
Also bei Rainbow Six, da kriegst du ja auch diese neuen, wie heißen die dort, Mentoren? Operators, genau. Aber die sind, da muss man sich halt reinarbeiten in die Charaktere, aber ich finde, wenn man die dann, da muss man den Gegner nicht so lesen im wie hier, gell? Also ich glaube, das wird schwerer, das meinst du, die Charakter in dieses bestehende Moveset der anderen Charaktere reinzukriegen, weil du halt immer diese One-on-One-Situation hast. Das stelle ich mir auch echt schwerer vor. Also da müssen sie, glaube ich, entweder schon sehr gut vorbereitet sein und schon x Helden vorbereitet haben, die dann auch in der internen Beta irgendwie entsprechend getestet worden sind, oder sie müssen halt ständig irgendwie nachjustieren und patchen. Ja, bin mal gespannt.
Und das große Ziel ist tatsächlich, Ende des Jahres wollen sie dann die Rangliste einführen. Also kompetitives Spielen vom Spiel aus unterstützt und spätestens dann muss eigentlich alles sitzen. Und da bin ich wirklich gespannt. Also sie haben ja noch Zeit, aber wie es bis dahin so läuft, so.
Aber das klärt auch meine Frage von vorhin so, wie wo die Langzeitmotivation steckt, gell? Weil die ersten Leute haben den Endlevel ja irgendwie schon gefühlt nach einer Stunde irgendwie erreicht.
Ja, genau. Und das ist, wenn man das so, oh Gott, ich habe dich unterbrochen, Manu. Aber ich bin so gerade. ich wollte da unbedingt was sagen. Ich bin da so spannend, weil die Leute, die im Endgame jetzt schon sind, das heißt Reputation 5 und Ausrüstungswert so ähnlich wie bei The Division, hat einen bestimmten Level erreicht. Die fühlen sich so ein bisschen, als wären sie in ein Haus eingezogen, das noch im Innenbereich eine Baustelle ist, so, weil sie sind am oberen Ende, aber das System ist irgendwie dafür noch nicht so bereit, weil sie haben zum Beispiel Ausrüstung, die den Rachewert so schnell steigert, die werden 2-mal erwischt und haben dann diesen aktivierten Rachemodus, was halt das völlige Duellgefühl aus den Bahnen hebelt und man ganz neu spielen muss. Und ich habe so das Gefühl, die Entwickler haben irgendwie nicht damit gerechnet, dass eine Woche nach Release des Spiels schon Spieler am ja, am obersten Ende angekommen sind. Das ist ja auch verrückt. Also es ging wirklich schnell bei denen.
Und es ist ja auch immer so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, genau, wenn Leute irgendwie 80 Stunden oder mehr in ein Spiel gesteckt haben und dann sagen, es gibt kein Endgame. Das also ist ja natürlich auch immer ein Luxusproblem.
Ja, also ich habe einen Job und ich habe abends jetzt jeden Abend gespielt und bin jetzt Reputation 2 mit meinem höchsten Charakter. Also die sind schon wirklich wahnsinnig so. Aber trotzdem, die Frage ist natürlich, was kommt? Weil wie wird das nach oben hin erweitert? Was machen die Devs, wenn die Spieler herausfinden, dass man dieses Kampfsystem abusen kann? Das sind alles Fragen, die sich noch lösen müssen. Und ich bin zwar zuversichtlich, dass sie das machen, weil die bisher sehr große Community-Nähe gezeigt haben, aber auch ein bisschen unsicher, wie sie das lösen wollen. Aber das muss die Zukunft dann zeigen.
Na gut, aber es ist ein Ubisoft-Titel, das heißt, die haben jetzt ja auch ganz gut Erfahrung gesammelt, wie sowas gut funktionieren kann bei Rainbow Six. Wie heißt es, Rainbow Six?
Siege.
Siege, danke. Ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwie hat es doch eine Verwandtschaft mit For Honor. Siege, genau. Da funktioniert es ja auch ganz gut mit diesen mit diesen Seasons. Und dieses Metagame gibt's ja hier auch so ein bisschen, was so ein bisschen den Reiz macht, auch dann für seine Fraktion einzutreten. Da habe ich mir aber ehrlich gesagt ein bisschen mehr von versprochen. Also es gibt so ein Metagame, dass du am Anfang des Spiels eine Fraktion auswählst. Es gibt ja die drei Fraktionen Wikinger, Ritter und Samurai. Ist völlig egal, du kannst auch den Samurai beitreten und dann immer nur Ritter spielen. Das ist eigentlich völlig Bums, das finde ich auch ein bisschen komisch, aber so ist es halt. Und dann sammelst du mit jedem erfolgreichen Kampf, sammelst du Punkte, Ressourcen für deine Fraktion und die kannst du dann auf so einer Übersichtskarte ausgeben, um so, wie bei so einem Risiko-Brettspiel irgendwie, kannst du dann so Punkte verteilen. Und da hatte ich mir ein bisschen mehr von versprochen, weil es klang am Anfang sehr cool. Aber wie siehst du das denn? Reizt dich das oder ist das irgendwie nicht gelungen?
Also ich finde den Grundgedanken erstmal super gut. Also diesen Multiplayer-Runden einfach mehr Gewicht zu geben und dem Ganzen noch so einen tieferen Sinn zu geben, das finde ich echt super. Und dieser Fraktionskrieg ist tatsächlich auch plattformübergreifend. Das heißt, wenn du an der Konsole sitzt, dann das, was da passiert, passiert gerade auf allen drei Plattformen. Und das finde ich schon spannend.
Weil es halt über Uplay läuft, genau.
Genau, aber das Problem sehe ich ganz genauso. Bisher ist es so, sind verschiedene Dinge, die nicht so wirklich funktionieren. Also zum einen, wenn man dann seine Ressourcen da nach jeder Runde einsetzt, man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwie selber gerade was bewegt, weil da einfach nur bei einer sechsstelligen Zahl gerade sich zwei Ziffern verändert haben. So. Ja. Und außerdem, wenn man den jetzt schon eine Weile verfolgt, auch in der Beta, man hat so das Gefühl, das ist so ein zyklischer Fraktionskrieg, so dass irgendwie immer mal so nacheinander jede Fraktion am obersten Ende der Fahnenstange quasi ist und sich das immer so abwechselt. Also so richtige Strategien haben sich da noch nicht entwickelt, dass man wirklich das Gefühl bekommt, dass jetzt zum Beispiel die Samurai total geschickte Taktierer sind und wirklich sich gerade Vorteile erspielen. Das Gefühl habe ich irgendwie noch nicht. Ja. Und was ich aber spannend finde, die Community hat tatsächlich, die versucht, alles da rauszuholen. Und jeder der drei Fraktionen hat mittlerweile einen eigenen Discord-Channel. Und bin immer so ein bisschen nebenbei bei den Wikingern immer am Reinschauen. Und da sind wirklich hunderte Leute und die haben einen eigenen Channel, in dem sie quasi diskutieren, wo sie als nächstes angreifen. Und sie versuchen quasi so herauszufinden, wie viel sie
abzusprechen.
Genau, und wie viel Einfluss sie eigentlich auf das System haben. Und das ist auch wieder, finde ich, so ein bisschen Baustelle. Vielleicht können sie
dazu sagen, die Fraktionskriege, die laufen dann immer eine gewisse Zeit und dann bekommt diese Fraktion so Special Items und kleine Boni. Also der Reiz ist auf jeden Fall auch da, sich da auch irgendwie außerhalb des Spiels, also richtig so Metagame-mäßig abzusprechen und zu sagen, komm, wir spielen jetzt alle Deathmatch heute Abend, weil dann können wir da Punkte sammeln, dann können wir uns dort noch eine Region holen und das kippt dann irgendwie die Stimmung, den Überhang irgendwie so rüber. Die Idee ist super. Aber wenn man einfach nur so ein bisschen Multiplayer spielt, dann kann ja auch sein, dass man das irgendwie gerade verpasst, diese Ressourcen zuzuordnen und dann werden die halt irgendwo wild zugeordnet, man kriegt es überhaupt nicht mit und man hat auch gar kein Gefühl dafür. Also das hätten sie irgendwie von der ganzen Benutzerführung, wie übrigens im ganzen Spiel, diese Benutzerführung irgendwie so ein bisschen hakelig ist, da hätten sie noch ein bisschen dran feilen können, das irgendwie intuitiver zu machen.
Aber ich bin auch da optimistisch. Also jetzt im Ende März endet die erste Season quasi, dann wird das alles resettet. Und ich meine, bei Overwatch zum Beispiel war es so, dass sie nach der ersten Season den Ranglistenmodus komplett neu gemacht haben und wirklich so viel Neues da dran gemacht haben. Und vielleicht passiert das da ja auch, dass sie dann sehen, okay, Folgendes funktioniert nicht und die Community hat schon genug erklärt, was daran nicht klappt. Und einfach mal gucken, was so passiert. Aber momentan ist es tatsächlich nichts, wo ich sagen würde, ey, ich grinde heute eine ganze Nacht Fraktionskrieg, damit die Wikinger vorne sind. So, das leider noch nicht, nee.
Sehr schön. Also, es ist noch nicht ganz perfekt alles so For Honor, aber das, was funktioniert, das funktioniert schon ganz gut. Und ich finde, man kann da jetzt schon auch gut einsteigen. Also ich finde, das ist für ein Multiplayer-Spiel ist es jetzt schon sehr, sehr rund. Man muss halt einfach das auch wissen, wenn man sich für dieses Spiel interessiert. Ich würde keinem raten, für den Singleplayer in diesem Spiel Geld auszugeben. Nee. Davon lebt das Spiel nicht. Das lohnt sich auch nicht, das irgendwie. Nee, also man kann ja auch als Singleplayer dann quasi nur gegen KI spielen und so weiter, aber da gibt es einfach nicht genügend her. Das lebt wirklich, dieses Spiel lebt von diesen Situationen, 1-gegen-1, Duell und sich halt in so ein Kampfsystem reinzufuchsen. Das heißt, auch mal so nebenher abends mal eine Runde zu spielen, dafür ist es eigentlich auch nicht gedacht. Es steht und fällt schon damit, dass du diese Charaktere lernst, ja, die Movesets lernst und vor allem eben dieses Lesen des Gegenübers. Also wenn einem das Spaß macht, dann kann man sich in diesem Spiel, glaube ich, verlieren. Wenn man aber sehr, sehr leicht frustanfällig ist und sich da nicht motivieren kann, so wie ich, da irgendwie immer mehr reinzufuchsen und dann auch mal wirklich mit Geduld so, so einen Kampf anzugehen, also das, ja, das fällt mir echt schwer. Das fällt mir echt schwer, nicht mein Gamepad immer zu zerstören, weil man hasst diesen Gegenüber dann ja auf einmal auch so. Wenn ich gegen einen Boss bei Nioh verliere, dann denke ich, das ist meine Schuld. Aber wenn ich bei For Honor gegen so einen Vollhorst 38 irgendwie, ja, ja, verliere, dann kriege ich echt so eine Wut.
Ja, das geht mir auch so. Aber daraus lernt man. Man wird im Charakter stärker und auch im Weitwurf leider auch, habe ich auch gemerkt. Ja.
Aber dieses Gefühl, wenn dann der Puls geht, wenn man alleine noch gegen zwei so Typen besteht, das ist schon auch echt unbezahlbar,
ja. Ja, es macht echt Spaß. Doch, es macht wirklich Spaß.
Es ist cool. Aber es ist nicht für jeden zu empfehlen, auf jeden Fall. Da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein mit.
Wie so vieles.
Und du wirst aber noch dranbleiben, oder?
Ja. Oh Gott, ja. Ich bin so gespannt. Ich bin wirklich, also ich habe ja schon gesagt, ich habe wirklich ein paar Kritikpunkte. Aber so im Großen und Ganzen ist es genau das, was ich halt mir schon seit Jahren wünsche. Und halt auch dieser ganze historische Überbau, der reizt mich halt auch echt sehr. Einfach noch zu sehen, wie geht es weiter? Wie sind die Items in den höheren Klassen und so weiter? Mhm. Manu, übrigens, ich würde mal gerne die Gelegenheit kurz nutzen, falls bei den Zuhörern jemand dabei ist, der sich denkt, Mensch, ich will dieses Spiel vielleicht nicht selber spielen, aber ich finde wirklich spannend, was sie da mit diesem ganzen historischen Tralala drumrum machen. Super heißer Tipp, aber noch voll geheim. Dann behaltet mal mich in den nächsten Tagen bei Twitter in Augen, weil da passiert vielleicht bald was genau diese Interessierten unter euch vielleicht begeistern könnte. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht passiert da bald mal was.
Ja, das ist aber mysteriös. Ich werde es auf jeden Fall verlinken, auch im Blogpost. Heute ist ja dann, wenn die Folge ausgestrahlt wird, Montag. Vielleicht hast du es bis dahin ja schon getwittert. Wir nehmen jetzt kurz vorm Wochenende auf. Dann schick mir auf jeden Fall den Link, dann binde ich das noch im Blogpost ein. Und im Discord-Channel können wir das ja dann auch noch mal posten. Oder das kannst du ja direkt machen.
Ach, das ist alles so lieb. Ja, ich bin da echt gespannt. Aber ja, also ich habe wirklich viel Spaß mit dem Spiel. Und vor allem, um das vielleicht noch mal zu sagen, mich freut wirklich, dass man sieht, dass die Entwickler zumindest momentan noch darauf bedacht sind, Feedback schnell umzusetzen. Und das finde ich halt, das beruhigt mich auch, weil, wie gesagt, es gibt immer noch ein paar Dinge, woran man schrauben muss. Und noch wird das gemacht. Ich bin gespannt, wie lange das noch hält.
Wer übrigens nicht gern chattet bei Multiplayer-Spielen, für den ist es auch ganz gut. Also ich finde, wenn man so Battlefield ohne Team-Chat, das funktioniert ja gar nicht. Und das, finde ich, geht bei For Honor eigentlich ganz gut, weil man kann auch mit irgendeinem Random im 2-gegen-2 gegen zwei andere Random spielen, da muss man ja sicher nicht viel absprechen. Also das funktioniert auch sehr nonverbal. Da muss man dann irgendwie kein großes Mikro einschalten. Und auch der Dominion-Modus ist ja auch gut machbar, ohne sich gegenseitig abzusprechen.
Ja, auf der Konsole ist es auch wirklich entspannt. Am PC sehe ich manchmal in Videos, da ist der Chat auch ganz schön salty und ganz schön, also ganz schön hart. Aber Konsole ist super entspannt. Da gibt's nur vier Grundemotionen, so irgendwie sorry, danke und gutes Match und cool oder so. Mhm. Und
wenn du jemanden rufe wie hierher und so.
Ja, ich finde immer sehr gut, wenn du jemanden wo runterwirfst und das regt die Leute immer furchtbar auf, dann wird immer dieses cool gespammt, so, weil das ist so das Naheste, was man an sarkastische Antwort hinbekommt in diesem Konsolending. Und das ist,
ich schmeiß so gern Leute runter. Das ist so toll.
Das ist fantastisch.
Aber es gilt als unehrenhaft, oder?
Ach, ja, unehrenhaft, das sagen die Verlierer dann. es ist schon frustrierend, weil man halt nichts machen kann, wenn man zu spät reagiert. Aber naja.
Selber schuld. Ihr Noobs, lasst euch nicht von Brücken schmeißen. Nee, es ist ja auch immer die eigene Frage, ob man sich da hingestellt hat. Man fällt ja nicht umsonst von der Brücke.
Genau.
Aber mich regt's auch auf, natürlich. Gut, also für die Ehre.
Ja.
Das war For Honor, der Podcast. Random auf Twitter.
Ach so, ja, genau.
Findet man dich. Und wie gesagt, im Blogpost findet ihr alles Weitere. Oh. Dann viel Spaß auf dem Schlachtfeld noch, Dom. Und dann lade ich dich mal in ein paar Monaten für ein Revisited ein.
Das wird spannend.
Da wird sich ja einiges tun. Dann können wir über die anderen Klassen, die da dazugekommen sind, sprechen. Und auch so ein bisschen noch mal ein bisschen gucken, was sich da getan hat. Genau,
ja, das machen wir. Ja, total. Oh, da freue ich mich drauf. Schön.
Sehr schön. Und mehr von dir findet man natürlich auch bei der GamePro.
Richtig.
Dann und sonst, viel Spaß noch und bis bald.
Tschüss.